Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. März 2025. Camilote und Markus Somm. Ja, jetzt fängt es langsam an mit den Bundesratswahlen. Heute sind die ersten Hearings von den Parteien. Und Martin Pfister und Markus Ritter müssen antraben bei der SVP, bei der GLP, bei der FDP. Ja, was weiss man, was hat man gehört, Gami?
Vielleicht kann man zuerst mal sagen, die Hearings, das ist ja seit Jahrzehnten so ein bisschen Routine. Das gehört zu dem ganzen Programm. Jetzt, heute fängt es an, vor allem eben bei den grossen Parteien, aber auch bei der GLP. Viel weiss man noch nicht, aber wenn man so ein bisschen in der Wandelhalle rumlässt, ist das, was man am meisten hört, das Rennen ist völlig offen. Schwierig dürfte es für den Markus Ritter bei den Grünen sein. Die sind zwar nicht heute dran, aber zum Beispiel die Fraktionschefin Aline Trede hat bereits angekündigt, dass man den Ritter nicht wird wählen. Bei der SVP hört man raus, dass natürlich der Markus Ritter als Bauer doch der, ja, der heisse Favorit ist. Das ist das, was man vielleicht schon mal so weit kann sagen.
Ja, ich meine, ich muss jetzt ehrlich sagen, Martin Pfister kenne ich überhaupt nicht. Ich habe natürlich auch ein bisschen gehört, was man gehört so aus Zug und aus dem Zuger Regierungsrat, wo wir einige Leute kennen, aber ich kann ihn nicht einatmen, deshalb möchte ich jetzt da auch nicht viel sagen. Wir haben am nächsten Donnerstag, das ist wichtig, Bern einfach spezial mit dem Martin Pfister, da könnt ihr ihn auch kennenlernen, ich lerne ihn auch das erste Mal kennen. Von dem her möchte ich nichts sagen, aber was ich ein bisschen höre, ist natürlich schon, Markus Ritter hat sich kein Gefallen da, in dem, dass er so eher sehr dezidiert auftreten ist, sehr selbstbewusst. Das sind alles gute Eigenschaften aus meiner Sicht, aber es schreckt natürlich die Leute ein bisschen auf. Die Leute haben ein bisschen das Gefühl, der hat wirklich das Gefühl, er sagt ein Siebensieg und er tut uns ganze VBS durcheinander schütteln. Sodass es jetzt von der Stimmung her, glaube ich, ein bisschen so ist, dass die Leute, die sagen, ja, wir brauchen jetzt wirklich im VBS eine starke Veränderung, wir müssen da wirklich durchgreifen und so weiter. Move fast and break things, oder? Ein bisschen Elon Musk-mässig. Die finden der Ritter wäre gut. Und die ein bisschen Angst haben, die ein bisschen mehr das Gefühl haben, ein Gmögiger wäre gut, die gehen auf den Martin Pfister, obwohl sie ihn nicht so gut kennen, den Martin Pfister, ob er jetzt wirklich Gmögig ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber man kennt ihn halt nicht. Und von dem her, wie du sagst, ich glaube auch, es ist sehr offen, wenn man so, Grosswetterlage ist klar. SP und Grüne sind todsicher gegen den Ritter. Das ist logisch, ein Bauer und dann noch der Bauernverbandspräsident. Das ist ja Mussolini, Hitler und Stalin in einem. Also das geht nicht für die Linken. Das ist nicht gut, weil die Bauern sind ja Faschisten. Das ist klar. Nein, aber für die Linke ist klar, Markus Ritter kommt nicht in Frage. Dann nehmen sie Martin Pfister, selbst wenn der aus einem Kanton kommt, der es genauso faschistisch findet, weil der nämlich tiefe Steuern hat. Bei der SVP ist es gerade das Gegenteil, wie du gesagt hast, glaube ich auch. Es ist klar, die Bauern sind wichtig in der SVP. Die überzeugen natürlich den Rest der Fraktion davon, dass der Ritter der Richtige ist. Interessant wird es wirklich in der Mitte. Die Mitte und die FDP. Und bei der Mitte, sind wir jetzt einfach mal an, die Hälfte von der Mitte wird der Ritter wählen, die andere nicht. Ja, es kommt am Schluss auf die FDP drauf an. Und bei der FDP würde ich einfach sagen, es kommt sich darauf an, was man für Prioritäten setzt. Ich glaube, das Interesse von der Partei, und ich sage das jetzt wirklich agnostisch, ist nicht unbedingt natürlich einen starken Bundesrat zu haben. Und das ist der Ritter. Der Ritter wäre wahrscheinlich ein stärkerer Bundesrat als der Martin Pfister. Und zwar einfach, weil der Ritter ist mit allen Wasser gewaschen. Der kennt das Parlament, der kennt Bern. Der Pfister ist ein Greenhorn. Der braucht 3 Jahre, bis er eingeschafft ist. Und ob man es dann kann, siehe Beat Jans, wissen wir auch nicht. Aber aus Sicht von der FDP, weiss man natürlich nicht. Wollen wir einen starken Mitte-Vertreter oder ist es für uns fast besser, wenn wir wieder ein bisschen so einer über haben, der halt nicht so sich durchsetzt wie die Viola Amherd? Das ist die eine Überlegung. Und das andere ist, die Armee ist wichtig für die FDP. Die FDP ist vielleicht die Offizierspartei, die es überhaupt noch gibt. Und wer wirklich will, dass jetzt aufgerüstet wird und bei der Armee dringende Reformen eingeleitet werden, müsste eigentlich auf den Ritter tendieren.
Wenn man sich auch so ein bisschen die Talkshows anschaut, was es ja doch in den letzten Wochen gegeben hat, bei der Mitte habe ich wirklich auch das Gefühl, dort ist man gespalten. Aufgefallen ist mir vor allem, dass Frauen aus urbanen Gegenden sich eher für einen Pfister ausgesprochen haben. Zum Beispiel Nicole Barantun, sehr aktiv im Sonntag beim Tele Zürich, dass man doch das Urban auch geschätzt hat, dass man auch Gesundheitspolitik angesprochen hat, zum Thema gemacht hat. Was ich nicht gehört habe, ist die Frage vom Kanton, wo wir ja in anderen Bundesratswahlen viel mehr gehabt haben, dass es wirklich eine Rolle spielt, von wo kommt denn der Bundesrat, wo wir da bis jetzt auf jeden Fall noch nicht gehabt haben. Bei der FDP habe ich das Gefühl, es könnte sehr ein gespaltenes Resultat geben, aber dass man doch bei den Hearings als jetzt Pfister, der halt noch nicht so bekannt ist, dort kann überzeugen. Ich habe das Gefühl, in diesen zwei Parteien wird es am spannendsten, wer ja da im da wirklich das Rennen wird machen.
Also bei der Mitte Frauen. Mhm. Also die kann man natürlich in dem Sinne auch, ich meine, das sind ja eigentlich, ist das ein Wurmfortsatz von der SP. Muss man jetzt auch mal deutlich sagen. Und die haben ja eigentlich alles gemacht, damit der Gerhard Pfister, der wahrscheinlich der stärkste Kandidat gewesen wäre von der Mitte und der eigentlich aus meiner Sicht auch aus dem Interesse vom Land und auch vor allem von der Partei der beste Kandidat gewesen wäre. Ich meine, wer ist denn in den Medien so stark vertreten wie der Gerhard Pfister? Der wäre ein guter Bundesrat gewesen für die Mitte, auch fürs Land. Aber die Frauen haben ihn ja verschossen, muss man jetzt mal deutlich sagen. Andrea Gmür, ganz wichtig, oder? Hat sich exponiert und gesagt, geht gar nicht. Wenn da die Unregelmäßigkeiten, wobei Unregelmäßigkeiten, ja. Wir wissen jetzt ja gar nicht, was da in dem GS los ist. Es tönt ja wie Sodom und Gomorra, aber wir haben keine Ahnung. Aber eben, sie hat ja gesagt, zuerst müssen wir die Probleme lösen, dann können wir dann vielleicht den Gerhard Pfister zum Bundesrat machen. Zweitens, man weiss ja, dass Nationalrätinnen von der Mitte die Leute finanziell, glaube ich, oder sonst unterstützt, ich muss jetzt auch vorsichtig sein, auf jeden Fall die Leute unterstützt haben, die gegen die Generalsekretärin, die ja Gerhard Pfister sehr wichtig ist, haben wollen, zur Rechenschaft ziehen, die mit Anwalt gegen sie losgehen. Das sind Leute aus der eigenen Fraktion gewesen, wo die Mitarbeiter, die unzufrieden gewesen sind mit Gianna Luzio, haben unterstützt. Da muss man sich mal vorstellen, in einer Partei, die sind ja nicht ganz wach. Und nachher haben wir noch Präsidentin von der Mittefrauen, die eigentlich alles kaputt gemacht hat, was die Partei hatte, Chancen, einen guten Bundesrat zu bekommen. Also, Mittefrauen sind eine Katastrophe. Wie gesagt, das ist logisch, dass die den Pfister wollen. Sie wollen die zweite Katastrophe, weil das muss man der Mitte noch einmal sagen. Und ich sage es noch einmal, ich kenne den Martin Pfister nicht. Ich kann nicht beurteilen. Aber was ich kann beurteilen, ist, dass ein Regierungsrat, wo ganz frisch auf Bern kommt, wo kein Netzwerk hat, wo niemand kennt in Bern, wo nicht weiss, wie es im Parlament läuft in Bern, dass der keine Chance hat, dass der 3 Jahre lang nur ein Lehrling ist. Und aus Sicht vom Land ist es noch schwierig, wenn man sagt, ja, das VBS ist jetzt wirklich ruiniert, wir müssen das reformieren. Habe ich das Gefühl, ist nicht so eine gute Idee, wenn man jetzt da über rein tut, wo eigentlich ein Anfänger ist. Aber wie gesagt, nichts gegen den Martin Pfister, kann es nicht beurteilen. Aber was ist bei der GLP zu erwarten?
Das finde ich wirklich schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass dort vor allem der Stadt-Land-Graben eine grosse Rolle wird spielen, dass man sich doch eher wird für einen Pfister entscheiden. Und ich glaube, entscheidend wird die Frage von der Aussenpolitik. Also wie tun sich die beiden positionieren in der Frage mit der Beziehung zu der EU grundsätzlich? Ja, was ist dort für eine Zusammenarbeit vielleicht auch möglich? Also das sind die zwei entscheidenden Faktoren, die eine Rolle spielen. Oder Faktor Nummer 3, wenn man wirklich als GLP sagt, man möchte im Bundesrat Sitz wieder anstreben, man hat das vor, ja, dann hat man das Interesse an einem schwachen Kandidat, um dann eben können sagen, die Mitte hat das nicht können lösen, das Problem, hat es nicht können angehen und sich dann selber in die Position bringen. Die Frage ist, wie realistisch ist das und wie stark spielt das mit? Ich habe zuerst mal das Gefühl, Stadt-Land-Graben und Aussenpolitik wird das Entscheidende sein für die GLP.
Wobei eben Stadt-Land-Graben ist ja eigentlich ein Witz, wenn man Zug. Mhm. Wie viel hat Zug? Wie viele Einwohner? Ich glaube 30'000. Ist jetzt auch nicht gerade Manhattan, ne? Ist jetzt auch nicht gerade Manhattan. Und überhaupt Stadt-Land-Graben, wenn man unsere Zürcher anschaut, wo sie das Gefühl haben, eben, sie leben in Manhattan und sind auch so wahnsinnig urban. Du kannst ja das beurteilen. Du bist ja sogar Stadtzürcherin. Und ich kann es auch beurteilen. Die Stadtzürcher sind jetzt etwa genau die gleichen Bünzli wie die Leute, die in Grenchen wohnen oder in Oberrohrdorf. Das spielt keine Rolle in der Schweiz. Der Stadt-Land-Graben, den gibt's ja so nicht, sondern es ist ein Graben zwischen bürgerlich und links. Das ist ganz etwas anderes. Das ist ganz etwas anderes. In der Stadt sind die Linken einfach stark, weil dort alles die Akademiker hocken, die nicht mehr wissen, wie dumm das noch tun können. Aber das hat nichts zu tun mit Stadt und Land, sondern es ist wirklich ein Gegensatz zwischen links und rechts. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich muss sagen, und das ist eine Grundregel für alle Bürgerlichen, und ich wende mich jetzt explizit an die Freisinnigen. Schaut immer, was der politische Gegner will. Und wenn der politische Gegner, und welches ist der grösste politische Gegner für einen Freisinnigen, oder auch für einen Mittepolitiker, oder für die SVP sowieso, das sind die Grünen. Und wenn die Grünen ums Verrecken der Martin Pfister wollen, dann ist das etwa so, wie wenn sie den Fidel Castro wollen. Also müssen wir sagen, schaut, was der Gegner will und macht das Gegenteil und dann sind ihr immer bürgerlich und dann sind ihr immer auf der richtigen Seite. Es muss doch meiner Meinung nach allen denen wahnsinnig zu denken geben, dass jetzt ein Martin Pfister plötzlich zum urbanen Hoffnungsträger wird, obwohl er kommt aus Zug, 30'000 Einwohner, alles Steuerflüchtling. Was hat das mit linken Ansichten zu tun? Es geht darum, dass die Linken wissen, und ich sage es noch einmal, ich betone es, der Regierungsrat Pfister ist wahrscheinlich ein guter Regierungsrat in Zug. Aber in Zug, er kennt Bern nicht. Also ist er genauso schwach wie Baum Schneider. Und warum haben wir Baum Schneider gewählt seinerzeit als Bürgerliche? Weil wir gewusst haben, es ist die Schwächste. Und deshalb eindeutig, die Bürgerlichen dürfen eigentlich nicht den Schalmeienklängen von der Linken erliegen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ganz ein interessantes Interview heute in der Zürich-Zeitung von Sebastian Brillmann, unserem ehemaligen Kollegen, sowohl beim Nebelspalter wie der Basel-Zeitung. Ganz ein guter Journalist, ein junger Journalist mit Kraft, mit Saft, mit Mut. Guten Beitrag in der Zürich-Zeitung. Um was geht's?
Es ist ein Interview mit dem Bildungsforscher Stefan Wolter und er sagt, de facto sind wir in der Schweiz all schlechter geworden. Es gäbe immer mehr gut ausgebildete Leute und darum müsste ja auch der Bildungsstand besser sein. Wenn man sich das aber anschaut, ist das eben nicht der Fall. Darum sind wir de facto, ja, sind wir schlechter geworden in der ganzen Bildungsfrage. Es ist wirklich ein sehr spannendes Interview über das ganze Thema von der Bildung. Er redet zum Beispiel auch darüber, dass wir so eine Aversion haben gegen das Testen. Wir tun in der Bildung immer Reformen planen, ansetzen, aber wir tun nicht überprüfen, zum Beispiel, wie effizient die Reformen sind. Er redet auch über die Maturitätsquote, dass eine hohe Maturitätsquote kontraproduktiv ist, wie das dann eben zu immer mehr Studienabbrecher führt. Also wirklich ein sehr, sehr empfehlenswerter Artikel und ein Interview über Bildung und System, was auch alles falsch läuft.
Ja, und ich würde jetzt auch sagen, ich kenne den Stefan Wolter ja auch schon lange. Nicht persönlich, nicht, dass sie da falsche Vorstellungen haben. Das ist jetzt nicht gerade ein Freund oder so, sondern ich habe schon ein paar Mal mit denen Diskussionen mitgeteilt. Der ist mitgemacht, als er dabei war. Er ist ein sehr vernünftiger, sehr guter, objektiver, differenzierter Wissenschaftler. Und das ist natürlich wertvoll, wenn er mal so über das sagt, weil man tut ja die Bildungspolitik dann immer so, ja, ihr Bürgerlichen, ihr seht ja Gespenst, oder? Wenn ihr das Gefühl habt, die Leute können nicht mehr schreiben, nicht mehr rechnen, nicht mehr reden und nichts mehr. Und PISA tut es zwar bestätigen, aber das interessiert die Linke jetzt auch nicht mehr, obwohl es international ist und blum. Nein, das ist sehr wertvoll, wenn der Stefan Wolter das auch sagt, wo ein Wissenschaftler ist, der anerkannt ist. Und er sagt das, was eben, wo wir eigentlich wissen, oder? Wir wissen, dass die Bildung ist nicht besser geworden. Wir geben immer mehr Geld in die Bildung, wir haben immer mehr Leute, die dort arbeiten. Wir haben in jeder Klasse 400 Sozialpädagogen und Psychologen und sonst noch Leute, die coachen und coachen und coachen. Aber es wird nicht besser. PISA-Studie zeigt, die Schweizer können, gewisse Teile der Schweizer können nicht einmal mehr lesen, wenn sie 15 sind. Ich meine, also das sind wir also im 17. Jahrhundert schon weiter gewesen. Alphabetisierung in den reformierten Kantonen im 18. Jahrhundert. 90% in der Schweiz. 90%. Jetzt sind wir wieder auf 30%. Jetzt sind wir wahrscheinlich langsam dann wieder im 14. Jahrhundert. Etwas, was den Linken gefällt. Sie wollen uns ja überall ins 14. Jahrhundert zurückführen. Aber grundsätzlich sehr guter Beitrag. Sebastian Brillmann hat jetzt sowieso ganz paar gute. Er hat ja das hervorragende Interview gemacht mit dem Rees Schmid. Aber der Rees Schmid ist eben Regierungsrat von der SVP, dann nimmt man es nicht so ernst. Stefan Wolter. Könnten jetzt einmal Leute ernst nehmen, die immer das Gefühl haben, eben, wenn die SVP oder die Bürgerlichen etwas behaupten, dann sehen sie gerade Gespenster. Gut. Unsere Lieblingspartei, ja, Lieblingspartei vielleicht nicht, aber unsere vollkommen, wie soll man sagen, deroutierte Partei, nämlich die SP, wo ja jetzt auch das Gefühl hat, sie müssen gegen Donald Trump kämpfen. Sie sagen im Prinzip, der verlängert die Arme der Demokraten von Amerika, hat auch wieder einen interessanten Vorstoß gemacht. Um was geht's, Gami?
Es geht darum, dass ja die letzten Entwicklungen rund um den Donald Trump ja auch bei Schweizer Politikern für Unsicherheit sorgen. Und in Bundesbern fragt man sich jetzt, ja, wie viel Vertrauen ist um, wenn es um die Beschaffung der F-35 Kampfjets geht. Und die SP-Nationalrätin Sarah Weiss sagt, man soll den Vertrag mit den USA künden. Es sei kein zuverlässiger Partner. So würde sich die USA eben nicht verhalten. Der Werner Salzmann von der SVP macht sich, wenn überhaupt, Sorgen um den vereinbarten Fixpreis. Offensichtlich gäbe es da Unsicherheit, ob man den tatsächlich dann auch so wird bekommen.
Gut, es ist meiner Meinung nach wirklich noch schwierig zu einschätzen, wie das jetzt weitergeht. Soviel ich weiss, eben, wollen ja jetzt alle Kampfflugzeuge. Es ist ja auf dem Rüstungsmarkt ist ja ein unglaublicher Boom ausbrochen. Alle wollen unbedingt Waffen und es kann durchaus sein, dass die Schweiz da nicht gerade prioritär beliefert wird von den Amerikanern. Ich kenne da Detail nicht, kann sein. Aber ich meine, der Vertrag und Gründen ist ja das Birnenweichste, was es gibt. Und es ist natürlich auch wieder so, wie soll ich sagen, es ist ja wieder so, zeigt, wie unehrlich die SP ist. Es ist ja die Partei, die erstens einmal alles gemacht hat, dass die Armee in den letzten 30 Jahren immer kleiner, 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 kleiner geworden ist. Das ist die Schrumpf. Armeepartei. SPS. Oder was heisst SAP? Das ist die Schrumpf Armeepartei. Und dann ist plötzlich der Krieg ausgebrochen in der Ukraine. Und dann haben sie gefunden, die Ukraine zu Recht ist da das Opfer. Und seither sind sie auf eine Art kriegsfreundlich, wenn es um die Ukraine geht, wo man noch nie gehört hat von den Sozialdemokraten seit den 40er Jahren, würde ich jetzt etwas sagen. Aber die Widersprüche, die sie dann haben, also dann sagen sie einerseits eben, es ist völlig klar, dass die Ukrainer sich bewaffnen dass sie kämpfen dass sie Waffen brauchen. Aber wenn dann die Schweiz auch Waffen braucht, und wir brauchen dringend Waffen, und wenn wir die Kampfflugzeuge hören können, dann haben wir nochmal 300 Jahre kein Kampfflugzeug. Das ist ja völlig unglaubwürdig. Aber letztlich geht es ja nur um das sogenannte Trump-Syndrom, also die Leute verlieren eigentlich den Verstand, wenn es um den Donald Trump geht. Letztlich ist das meiner Meinung nach auch jetzt eine gute Lebensversicherung für uns, dass wir bei den Amerikanern Flugzeuge bestellt haben. Wir müssen ein gutes Verhältnis haben zu Amerika und die Kampfflugzeuge sind jetzt etwas ein Auftrag, der den Amerikanern gefallen hat. Gefällt auch Donald Trump. Und es gibt nichts Dümmeres, als jetzt die Verträge in Frage stellen. Aber die SP ist jetzt auch nicht relevant mit ihren 16% oder 17% oder 18% voll mit Juso-Idioten. Das ist jetzt nicht so relevant. Aber in dem Sinn, die Kampfflugzeuge sind das Thema. Wir brauchen noch mehr Kampfflugzeuge. Wir haben so viel zu wenig bestellt.
Wir haben viel zu wenig bestellt. Ja, und wenn nach der SP geht, dann hätten wir ja gar keine. Dann hätten wir vielleicht Papierflüger, wenn es gut kommt. Aber es ist irgendwie so ein bisschen ambivalent. Du sagst, der Vertragspartner, ja, auf den kannst du dich nicht verlassen. Du hast eigentlich keine interne Angabe, nehme ich jetzt mal an, Sarah Weiss. Sie hat da nicht einen direkten Draht ins Oval Office. Und ihre Antwort ist darauf, lass uns die Verträge künden. Wie vertrauenswürdig bist du nur als Partner, wenn du aufgrund von Medienberichten dich entscheidest, einen Vertrag aufzukünden, wo ja, die Sicherung vom Land irgendwo garantiert mit Kampfjets. Man muss sagen, es wäre ehrlicher wirklich anstand zu sagen, wir wollen einfach die Kampfjets nicht und nicht noch die Lüge vorschieben. Vielleicht müssen wir in Europa für einen Partner suchen. Wir haben ja gesehen, wie beleidigt die Franzosen waren, wo wir nicht den französischen Jet gekauft haben. Der Guy Parmelin ist ja kurz darauf aber ausgeladen worden. Also, das sage ich sogar als Französin, wie verlässlich das für einen Partner ist, ist eine andere Frage.
Genau. Und dann muss man aber auch wieder sagen, die Franzosen haben sich ja dann auch beruhigt. Und Emmanuel Macron ist auf Bern gekommen, was er ja nie hätte müssen, weil die Stadt ist jetzt auch nicht gerade wichtig für die Franzosen. Aber wie ein Mitglied von der Abordnung von der Franzosen einem Bundesrat gesagt hat, wo er gefragt hat, eben, wieso kommen wir eigentlich? Wir haben ja nicht wahnsinnig viele Probleme oder miteinander zu besprechen. Hat er gesagt, für uns ist das wie Urlaub. Wie Urlaub. Für Franzosen ist es eben einfach mal wieder angenehm. Erstens auf Bern zu kommen, schöne Stadt, funktioniert alles. Zweitens, kein Anschlag, kein Terror und so weiter. Drittens, so links wie alle Städte in Frankreich auch, also ist noch nichts Neues. Und viertens, man kann einfach Französisch reden und das Gefühl haben, alle reden Französisch in der Schweiz. Das habe ich wirklich unglaublich gefunden, gell? Ist draufgefallen, wo der Besuch war, hat plötzlich alle Französisch können. Ich habe das Gefühl, die Franzosen sind sich gar nicht bewusst, dass es noch ein paar Deutschsprachige gibt in der Schweiz. Sie haben wirklich das Gefühl, das ist wie im 18. Jahrhundert, Französisch ist die Sprache. Das geniessen sie natürlich auch. Das ist nicht so angenehm, wenn man auf Washington geht und niemand redet Französisch. Wenn wir aber schon bei Washington sind, was ist da der neueste Stand? Donald Trump muss man ja praktisch stündlich berichten, was sich ergibt.
Ja, seit dem Montagabend herrscht eigentlich Klarheit. Die USA wird sämtliche Militärhilfe für die Ukraine vorerst aufs Eis legen. Der Präsident hätte klar gemacht, dass er Frieden anstrebt. Die Partner müssen sich dem Ziel halt auch verpflichten. Darum würden wir jetzt die Hilfe pausieren und sicherstellen, dass die Partner eben auch zu einer Lösung beitragen. Du hast ja auch im Sommer Memo von heute Morgen das Thema vor allem noch mit dem Zelensky und dem Trump angesprochen. Und du hast die Frage gestellt, ob der Zelensky das politisch überlebt. Das müsse die Ukraine entscheiden.
Ja, also ich glaube, der Druck in der Ukraine auf den Zelensky wird enorm zunehmen. Auch wenn unsere Medien, die meistens schlecht informiert sind, das Gefühl haben, in der Ukraine, das sei jetzt schon gut angekommen mit dem Zelensky. Kann ja sein, dass ein paar Leute finden, das ist jetzt schön gewesen, wie der Präsident von Amerika irgendwie vorführt. Ich glaube nicht. Jetzt, wenn die Militärhilfe weggeht, dann wird das in der Ukraine ein Thema sein. Ich glaube nicht, dass der Zelensky lange, lange Zukunft vor sich hat, wenn er nicht sofort die Beziehungen zu Amerika wieder verbessert oder wieder einrenkt. Ich glaube, das ist unmöglich. Die Europäer werden nie das können liefern und leisten, was die Amerikaner gemacht haben. Und was eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, das ist etwas, was die Leute viel zu wenig sich überlegen. Sobald dass man anfängt, diskutieren über Frieden in einem Krieg, kommen die Soldaten ein unglaubliches Motivationsproblem über. Und warum? Niemand, der im Krieg ist, will am letzten Tag vor dem Waffenstillstand noch sterben. Das ist ein Riesenproblem. Das war im Ersten Weltkrieg auch ein Riesenproblem gewesen, wo man es hat ja ab und zu so Bemühungen gegeben, Friedensbewegung, Bemühungen und so weiter. Dann vor allem auch 1918 im Sommer, wo sich das langsam ein bisschen verdichtet hat, dass es jetzt langsam könnte gegen das Ende gehen. Das ist dort das Problem. Dann wollen die Soldaten nicht mehr kämpfen. Also das heisst, das Problem von Zelensky hat sich seit überhaupt die Friedensdiskussion aufgekommen ist, extrem verschärft. Also, der hat jetzt schon Probleme, seine Leute zu motivieren, und er hat zu wenig Leute, sowieso, weil die Ukraine ist kleiner als da draussen und da weniger skrupellos als draussen das sind. Das ist auch noch ein Problem. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt, Zelensky wird nicht mehr lang Präsident sein, wenn das so wird, gehen wird. Was aber noch ein wichtiger Hinweis ist, ich glaube, der absolute Lackmustest, wie brutal die Amerikaner auf ihn einschlagen, ist Starlink. Sobald die Amerikaner, und das ist Elon Musk, sagen, Starlink nehmen wir weg, die Ukrainer haben das nicht mehr, und das wäre katastrophal, könnten es fast nicht mehr Krieg führen. Ja, dann ist dann klar. Und das haben sie bis jetzt nicht gemacht, die Amerikaner. Das zeigt meiner Meinung nach auch, dass Donald Trump einfach den Druck erhöhen will, aber dass er nicht will, gerade jetzt irgendwie Ukraine völlig im Untergang wehen.
Ja, und vor allem eben spannend wird, wenn es dann tatsächlich auch zu einer Entschuldigung von Zelensky kommt. Weil was man Trump auch kann attestieren kann, ist, dass er seine Meinung auch bereit ist zu ändern. Und das hat er in der Vergangenheit schon bei Themen gemacht. Und wo er sich dagegen gestellt hat. Und ich glaube, mit einer Entschuldigung könnte ganz viel anders wieder in eine Gegenrichtung gehen und sich anders entwickeln. Das traue ich Trump schon in dieser Sache zu. Die Frage ist einfach, ob der Zelensky das von alleine macht oder wie stark der Druck von Europa wird sein, dass er sich wird müssen entschuldigen.
Also erstens glaube ich, der Druck von Europa ist sehr stark, weil die Europäer sind unter Schock, wie sie jetzt mal anfangen, auch mal die Zahlen anschauen, oder? Und dann sehen sie, 70 Milliarden sind von den Amerikanern gekommen. Militärhilfe. Die Deutschen sind die Nächsten, glaube ich, mit 12. Die Engländer mit 11. Deine Franzosen nur mit 3 Milliarden. Die haben gar nichts gemacht, oder? Die haben ja fast
die haben keine Kühle mehr.
Ja, genau. Die sind ja bankrott. Holland hat mehr gegeben als Frankreich, das grosse Frankreich. Also, die Europäer können das nicht ersetzen, das wissen die. Und das Zweite, glaube ich, ist ja ganz klar. Der Trump will, dass der Zelensky endlich aufhört als Störsender funktionieren, oder? Er will ja eigentlich einfach einen Deal mit dem Putin. Und was der Zelensky bis jetzt gemacht hat, ist alles nicht hilfreich gewesen. Er hat jetzt immer das Gefühl gehabt, er müsse zuerst mit dem Trump verhandeln, bis man überhaupt mit dem Putin verhandelt. Das ist birrenweich. Also ich muss wirklich sagen, ich bin zutiefst enttäuscht von dem Zelensky. Ich habe gemeint, dass er ein guter Politiker hat, da viele Sachen gut gemacht. Aber jetzt ist er also, ich weiss auch nicht, ist unter Spektrum. Also, der spinnt. Der spinnt, wie er die Lage jetzt einschätzt. Und ich weiss nur, woher er auf die Idee kommt, aber das ist ein anderes Thema. Gut, das ist es von Bern einfach an dem 4. März 2025, Camilotti und Markus Somm. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, das würde uns freuen, wir würden uns bedanken. Vor allem, könnt uns so am besten unterstützen. Zweitens, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Und drittens, morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch